Herzlich willkommen zur 6. Episode von Superkinetics, dem WorkPath Podcast. Wir waren dieses Mal in München bei Nikolai Ladani, dem Geschäftsführer von ScaleUp. Nikolai begleitet mit großer Leidenschaft den Aufbau und die Entwicklung von schnell wachsenden Unternehmen, sogenannten ScaleUps. Er ist selbst Unternehmer, Mitglied bei EO, der Entrepreneurs Organization, und er ist eben auch Herausgeber der deutschen Ausgaben von Vern Harness, Bestseller, Rockefeller Habits und Scaling Up. In diesem Gespräch haben wir uns beschäftigt mit den vier Säulen von ScaleUp, insbesondere mit Strategie und strategischer Entwicklung. Was ist Strategie und wie findet man die Balance zwischen Strategie und Execution? Und am Ende sprechen wir dann auch noch über die Rockefeller Habits für erfolgreiche Unternehmensführung. Die nächste Folge gibt es dann wie immer in 2 Wochen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr unseren Newsletter abonniert, schaut gerne auch einmal in der Community vorbei unter workpath.com/community. Und wenn ihr Gäste vorschlagen möchtet oder Fragen an unsere Gäste habt, schreibt uns dort oder an podcast@workpath.com. Mein Name ist Johannes Müller, Gründer und Geschäftsführer von WorkPath. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo Nikolai, schön, dass du da bist. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, magst du dich den Zuhörern einfach einmal kurz selbst vorstellen?
Klar, gerne. Mein Name ist Nikolai Ladani. Ich bin eigentlich Unternehmer seit 1996, gleich aus dem Studium heraus, habe diverse Unternehmen gegründet und war immer wieder an dieser Problemsituation, dass es recht einfach war, ein Unternehmen aufzubauen, zu gründen, auf 10, 20 Mitarbeiter aufzubauen, und dass es dann immer schwieriger wurde, nach sinnvollen und günstigen Quellen zu finden, die mir die zweite Phase erleichtern. Die zweite Phase ist die Phase, die wir als die Skalierungsphase bezeichnen. Das ist die Phase, wenn die Unternehmen mal den Product-Market-Fit gefunden haben und dann von 20, 30 auf 50, 100, 200 Mitarbeiter wachsen wollen. Ich habe dann selber 2010 beim Vortrag Vern Harnish kennengelernt und war vollkommen begeistert von Vern, als ich ihn kennenlernte, weil er zum ersten Mal all diese Best Practices, die ich bisher in meinem Kopf hatte, in einem einzigen kohärenten System vereinigt hat und in eine Sprache gebracht hat, die total pragmatisch war, die mich als Unternehmer angesprochen hat, weil das nicht irgendwo ein theoretisches Gelabere war oder ein theoretisches Philosophieren, sondern ich habe gemerkt, das ist einer, der spricht als Pragmat zu mir als Unternehmer, als Pragmat. Und daraus ist dann letztendlich meine Passion geworden, mich mit dem Thema Skalierung tiefer zu beschäftigen.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon Vern erwähnt, hast, glaube ich, auch schon angedeutet, dass es da eine ganze Welt, ein Ökosystem gibt, wo wir auch gleich nochmal über das Buch dazu sprechen werden, über Scale-Up. Zusammengefasst kann man sagen, es geht darum, wie führe ich ein Unternehmen, wie führe ich es durch die Skalierung, und wir kommen gleich darauf immer wieder auch um die Frage, was ist eigentlich Strategie? Wie definiert man eine praxisorientierte Strategie, die alle verstehen, die sich dann auch aktivieren lässt? Und wie kümmere ich mich darum, dass eben diese Aktivierung, wo die meisten Unternehmen dann ins Stolpern kommen, dass das gut funktioniert? Aber vielleicht nochmal so, weil du Vern Harnish erwähnt hast, kannst du so ein bisschen einen Überblick geben? Wer ist das? Was ist so die Welt von Vern Harnish und ScaleUp? Was macht das aus?
Klar, gerne. Vern Harnish ist in Amerika einer der absoluten Bestseller-Autoren und Vordenker, wenn es um das Thema geht, mittelständische Mid-Cap-Unternehmen mit Tools, Werkzeugen und allem Know-how auszustatten, um gut durch diese Phase durchzukommen. Er gilt in Amerika als die Koryphäe in dem Bereich, ist auch zum Beispiel in der Fortune einer der Kolumnisten, hat auch an dem MIT einen eigenen Kurs zum Thema Unternehmertum, das heißt Birthing of Giants, und hat letztendlich sein Thema oder sein Leben diesem Thema gewidmet.
Und hat, glaube ich, auch ein Buch dazu geschrieben, mehrere Bücher.
Richtig.
Und da genau. Die Brücke jetzt natürlich geschlagen. Ich glaube, an der deutschen Version habt ihr zusammengearbeitet, hast du nicht nur die Übersetzung genommen, sondern auch überlegt, wie kann man das in den deutschen Sprachraum bringen, wie kann man das hier funktionieren lassen.
Vern hat letztendlich ein erstes Buch geschrieben, das war das Buch, das hieß Rockefeller Habits. Und in Rockefeller Habits fängt er an, die ersten Prinzipien abzuleiten, wie man Organisationen in einer guten Form führen kann. Und er hat sich letztendlich dort mit Rockefeller, John D. Rockefeller, beschäftigt, weil es interessant ist, dass John D. Rockefeller im Jahre 1890 ein Unternehmen geleitet hat mit über 80.000 Mitarbeitern, in Anführungsstrichen beinahe weltweit, ohne Telefonanlagen, ohne ERP-Systeme, ohne Computer, ohne Twitter und vor allem auch ohne Slack. Und die Frage war, wie hat der Kerl das hingekriegt? Und da hat letztendlich Vern 10 Handlungsprinzipien abgeleitet und die herübergeführt in ein Ding, das wir heutzutage The Rockefeller Habits Checkliste nennen. Ich bin selber für die deutsche Version der Co-Autor dieses Buches. Ich habe das mit dem Verlag Schäfer-Pöschel im Jahre 2011 rausgebracht. Und wir haben dort schon versucht, nicht nur die Rockefeller Habits herüberzubringen und zu übersetzen ins Deutsche, sondern haben das auch nochmal eingebettet in einen theoretischen Unterbau, der es uns Europäern und Deutschen leichter macht, zu verstehen, aus welcher Haltung heraus muss ich denn diese Tools implementieren und anwenden. Weil das für mich eine ganz, ganz wesentliche Komponente ist, wenn wir Best Practices oft aus einem anderen Kulturkreis in einen hiesigen Kulturkreis integrieren oder einbringen, machen wir das oft so, dass wir den Best Practice nehmen und versuchen, so detailliert und so genau wie möglich in eine Zielsprache zu übersetzen. Und dann wird da manchmal irgendwo so ein recht hölzerner akademischer Salat draus, den wir kaum umsetzen können und worauf wir auch keine Lust haben, ihn anzuwenden. Und irgendwann ist mir aufgefallen im amerikanischen Urtext, dass bei diesen ganzen Werkzeugen eigentlich auch unterbewusste Prozesse in Gang gesetzt werden, einfach durch das Benutzen der Sprache. Und bei den Übersetzungen, sowohl bei der Rockefeller Habits Checkliste als auch bei dem zweiten Buch von Vern Harnish, Scaling Up, haben wir ganz besonders darauf geachtet, von der Sprache her in die Leichtigkeit reinzukommen, in diese Pragmatik reinzukommen. Und manchmal haben wir auch Wörter für die Übersetzung genommen, die vielleicht ein bisschen unüblich sind, aber die am besten diese Spritzigkeit widerspiegeln. Und genau, das sind also so viel zu dem Thema Rockefeller Habits. Und das zweite Buch von Vern Harnish ist eben das Buch Scaling Up.
Super. Ich glaube, ja, wir haben das bei uns im Büro, bei WorkPath, auch in der Bibliothek. Ich glaube, an der Stelle kann man sagen, das ist gelungen. Ja, wir erleben das ja in unserer Arbeit auch tagtäglich, wenn man neue agile Steuerungsprozesse, wenn man Methoden wie OKRs einführt. Das eine ist natürlich die Methodik, wie funktioniert das, aber vor allem das, wie bekommt man das in ein Unternehmen, dass die Mitarbeiter, dass alle Beteiligten wirklich das Gefühl haben, dass es unser Werkzeug, das assoziiert die richtigen, also es weckt die richtigen Assoziationen. Ich finde das wirklich spannend, wie ihr das komplett übersetzt habt und euch auch die Arbeit gemacht habt, hier nicht einfach die englischen Buzzwords und Begriffe, die dann doch eine andere Bedeutung manchmal haben, zu kopieren.
Genau. Und das ist eigentlich das Charmante an dem Buch Scaling Up von Vern Harnish, dass es im Grunde jetzt ein Kochbuch, ein Rezeptbuch darstellt, wie du in einer guten und einfachen und günstigen Weise bestmöglich durch diese Phase durchkommst.
Für alle, die das interessiert, ihr findet in den Informationen zu dieser Folge auch einen Link zu dem Buch, also auch vor allem zu der deutschen Version. Wie gesagt, eine Empfehlung von unserer Seite. Wir greifen darauf immer wieder zurück, auch zum Thema Zielsetzung, strategische Steuerung und OKRs finden sich da Bausteine. Gut, bevor wir in ein, zwei dieser Werkzeuge hineingehen und uns mit dem Thema Strategie beschäftigen, was ist eigentlich Strategie und was für praxisorientierte Werkzeuge gibt es, um Strategie dann auch zu iterieren, zu aktivieren, zu kommunizieren? Nochmal so ein allgemein zu dir, wir versuchen auch immer so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, die Menschen, die wir hier treffen, die Köpfe, die wir zusammenbringen, wie sieht deren Arbeit aus, wie fühlt sich das an, um so ein besseres Gefühl zu bekommen. Kannst du so einen Überblick geben, wie sieht so eine Woche im Leben von Nicolai Ladani aus? Als Gründer, Geschäftsführer von ScaleUp, du beschäftigst dich und engagierst dich bei EO, der Entrepreneurs Organization. Also kannst du mal so durch eine typische Woche, wenn es das vielleicht grob gibt, durchgehen?
Letztendlich, meine Woche ist eine Verbindung aus all den Prinzipien, die wir selbst anwenden bei Scaling Up und der tatsächlichen Arbeit. Von daher gesehen unterscheidet sich, glaube ich, meine Woche in keinster Weise von deiner Woche. Das heißt, in Scaling Up ist eins der wesentlichen Treiber, einen sehr disziplinierten und kontinuierlichen Meeting-Rhythmus zu etablieren. Weil damit eine Organisation gut aufbauen und gut wachsen kann, brauchen wir sowas wie ein Betriebssystem. Wir brauchen irgendwas wie ein Rückgrat. Und dieses Rückgrat ist für uns ein sehr klarer Meeting-Rhythmus, wo wir verschiedenste Regelmeetings eingestellt haben, wo wir immer konkret Themen weiter vollziehen und weiter bearbeiten, so dass wir immer dranbleiben. Weil die Wochen, die sind immer wahnsinnig. Und wenn ich nicht diese Regelmäßigkeit drin habe und nicht diese regelmäßigen Meetings, würde nichts vorankommen, weil immer wieder andere schöne, herausfordernde Sachen aufkommen können. Und so fängt bei uns letztendlich der Montag um 7.45 Uhr an. Da habe ich den ersten Call mit Ralf. Da haben wir unser erstes Abstimmungsgespräch, wo wir, Ralf und ich, mein Co-Founder, mein Mitgründer, uns abstimmen, was ist das Wichtigste vom heutigen Tag. Um 8.30 Uhr fange ich an, mich vorzubereiten auf meine führenden Calls und dann habe ich um 9 Uhr meinen internationalen Call mit meinen Kollegen aus Holland und Schweden, weil wir eben in den Märkten England, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und Irland präsent sind. Das heißt, um 9 Uhr haben wir den internationalen Call, wo wir mit den Leadern der jeweiligen Landesgesellschaften uns abstimmen, gucken, wo steht die Landesgesellschaft und immer wieder ein einziges Thema pro Woche irgendwie versuchen zu lösen. Um 10 Uhr haben wir dann unseren internen Call. Das ist jetzt bezogen auf die reine deutsche Landesgesellschaft. Dort treffen wir uns mit unseren mittlerweile 9 Scale-Up-Coaches immer online und fragen dort auch ab, was liegt an, wo gibt es Herausforderungen und was ist ein Thema, das wir auch hier wiederum konkret diese Woche bearbeiten können, um die Maschinerie, mit der wir uns bewegen, zu schleifen, zu verbessern, zu optimieren. Um 11 Uhr haben wir dann unseren Digital Call. Das heißt, wir haben eine klare Digitalisierungsstrategie zusammen mit Jan, unserem CDO. Und um 11.30 Uhr haben wir dann nochmal unseren Content Call, wo wir uns mit den Kollegen bezüglich der Weiterentwicklung des Contents beschäftigen. Und für mich persönlich, ich beschäftige mich bei uns für das Thema Führung und Content und das Thema Digitalisierung. Damit habe ich eigentlich meine Bereiche jede Woche kontinuierlich bis 12.30 Uhr abgearbeitet und ab 12.30 Uhr steht meine Woche zur Verfügung für alles andere, was operativ ansteht. Wesentlich ist für mich, dieser Montagmorgen ist eine absolute, das ist im Englischen würde man sagen, non-negotiable. Das heißt, es ist unmöglich, mit mir einen Termin vor 12.30 Uhr an einem Montag zu machen. Und früher, in der ersten Phase unseres Wachstums, waren wir doch da noch nicht so diszipliniert. Wir waren da eher kompromittierbarer. Das heißt, wenn irgendwie ein Kunde gesagt hat, ich möchte gerne ein Telefonat mit dir um 10 Uhr, hätte ich immer ja gesagt, weil das ist ja ein Kunde. Und mittlerweile merken wir aber, dass wir auch mittlerweile eine Größe haben. Wir sind jetzt insgesamt 15 Leute, dass wir in die Phase kommen, in der es wichtiger wird, dass ich meine Zeit konkreter dem widme, am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, intern für mich, in meinem eigenen Wertesystem, haben die Meetings intern höhere Wertung als die externen Kundentermine. Und letztendlich, Montagnachmittag habe ich meistens meine CEO-Calls, das heißt, wir haben Check-ins mit all den Teams, mit denen ich mich beschäftige, haben wir immer einen monatlichen oder wöchentlichen Check-in-Call, wo die mir berichten, woran sie arbeiten und ich in eine Mentoren- und Coach-Rolle übergehe. Und Dienstag und Mittwoch sind bei mir immer Standard meine Coaching-Tage, wo ich immer in Teams selber bin und Teams helfe, die Scaling-Up-Methoden zu implementieren. Und dann Donnerstag ist meistens ein Business-Development-Tag. Das heißt, ich versuche regelmäßig alle Termine rund um das Thema neue Landesgesellschaften aufzubauen, neue Kernbeziehungen mit irgendwelchen anderen Multiplikatoren aufzubauen, solche Themen immer auf den Donnerstag zu setzen. Und freitags ist Combinator Day. Das heißt, das ist der Tag, wo wir unser Produkt oder wo ich letztendlich mehrere Teams gleichzeitig coache. Das ist ein neues Produkt für uns und müsst ihr euch so vorstellen, dass wir uns im größeren Raum befinden und dort sind dann 4 oder 5 verschiedene Tische. An jedem Tisch sitzt ein Team. Wir geben Input, welches die Teams, das heißt die CEOs, gemeinsam mit ihren Kollegen, welches die Impulse sofort anwenden, umsetzen in der Firma. Und danach gibt es dann immer noch ein Sharing innerhalb der Teams und untereinander. Das heißt, man lernt nicht nur von mir, sondern wir lernen auch ganz stark von den anderen Teams, von den anderen Tischen. Und das ist ein Format, welches ich persönlich total toll finde und welches mir super viel Spaß macht, das jetzt auch in den Markt zu bringen.
Super, das heißt, man merkt schon, ich glaube, es ist geprägt von viel von Disziplin und dieser Rhythmisierung. Ja. Wir werden heute nicht ins Detail gehen können, wenn es um Meeting-Routinen, Meeting-Kultur geht, aber auch das ist ein wichtiger Baustein in der Scale-Up-Welt. Wie kann man Execution durch die entsprechenden Meeting-Rhythmen und Formate ins Unternehmen treiben? Wie kann man dort immer wieder darauf achten, zum Beispiel strategische von operativen Themen zu trennen? Genau. Aber genau, ich glaube, das viel Disziplin, viel Rhythmus sieht man, gerade wenn man das so vergleicht, wie das vielleicht bei manch anderen im Kalender aussieht. Also auch hier, wen es interessiert, gibt es Kapitel dazu in diesem Buch.
Nebenbei, mir hilft diese Disziplin und diese Routine enorm. Per Definition bin ich alles andere als ein routinierter, disziplinierter Mensch und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, da reinzukommen. Und mittlerweile bin ich super dankbar, dass ich auch für mich diese Klarheit habe, dass es wichtig ist. Ja. Weil ich genau zu dieser ähnlichen Haltung komme, wie bestimmt viele Hörer, dass Meetings eigentlich blöd sind und dass wir viel zu viele Meetings haben.
Ja.
Und die Rhythmik gibt mir echt Hilfe.
Ich glaube, genau, das ist sicher, was wir bei uns im eigenen Unternehmen sehen, aber vor allem auch bei unseren Kunden. Man muss diese Infrastruktur schaffen, die Disziplin leichter macht, die Routine einfach macht. Mhm. Weil am Ende geht es immer auch um Verhaltensänderungen in einem Kontext, wo sich ständig alles verändert und man immer dem Kunden natürlich an erste Stelle stellen möchte. Ja. Aber genau, du hast, glaube ich, ganz guten Einblick gegeben, wie ihr da priorisiert und macht, glaube ich, absolut Sinn. Gut, dann lass uns doch wirklich in das Thema Strategie hineingehen. Du hast vom Combinator gesprochen, du hast so das breitere Bild aufgezeichnet, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Es ist eben nicht nur Strategie, sondern auch Cash, Execution und People, also die richtigen Menschen finden, die richtigen Menschen entwickeln, die richtigen Menschen behalten. Unser Schwerpunkt heute aber sicherlich das Thema Strategie und es beschäftigt uns immer wieder. Strategie wird so selbstverständlich als Begriff verwendet. Im Unternehmen scheint klar, wer verantwortet eigentlich die Strategie. Und dann sieht man doch eine sehr, sehr große Bandbreite, wie das in Unternehmen interpretiert wird. Ja, viele unserer großen Unternehmen haben dann sehr, sehr dicke Papiere mit vielen, vielen Dutzend Seiten Strategiepapieren für das nächste Quartal, die sehr durchdacht sind, die sehr viele Details haben, die dann aber genau an dem Punkt scheitern, gelesen zu werden von der Breite der Mitarbeiterschaft, verstanden zu werden. Und ja, ich glaube, von sehr einfachen, auf den Punkt gebrachten Eckpunkten, das ist unsere Strategie, das sind wir, bis hin zu 3, 4, 5 Jahresplänen sieht man alles. Und ich glaube, spannend wäre jetzt zunächst mal zu beginnen mit, wie definierst du und ihr Strategie in diesem Werkzeugkasten, den wir jetzt schon beschrieben haben? Und dann, wenn wir dort ein bisschen hineingehen können, wie lässt sich Strategie auch wirklich sinnvoll aktivieren in einer Umgebung, die meisten Unternehmen ja dann heute schon in Marktumgebungen sind, in der sich alles immer schneller verändert. Das heißt, Strategie kein statischer Begriff und keine langfristig geltende Leitlinie mehr sein kann. Mhm. Können wir einsteigen mit der Definition? Wie definiert ihr Strategie?
Ja. Ich glaube, bevor wir in das Thema der Strategie einsteigen, würde ich gerne nochmal darstellen, dass einer der Gründe, warum ich dieses Werk von Vern Harnish so attraktiv finde, ist, wenn ich bei Google eingebe und ein Strategiebuch suche, dann finde ich irgendwie 500.000 oder 600.000 Einträge. Wenn ich auf der anderen Seite Bücher suche zu dem Thema Umsetzung, wie bringe ich eine Strategie auf den Boden, in die Realität, finde ich dann vielleicht rund um das Thema Getting Things Done oder auf OKRs vielleicht nochmal 10.000, 20.000 Bücher. Was wir extrem wenig haben, ich würde sagen eigentlich kaum, ist ein Buch, welches in einer sehr klaren, stringenten Art und Weise den Weg auf der einen Seite beschreitet, den Leuten zu helfen, größer, kühner, weiter in der Strategie sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Bogen schafft, besser und präziser darzustellen, was mache ich denn jetzt konkret? Was ist denn das Task, was ich im nächsten Quartal zu tun habe? Und da ist natürlich Workpath und auf jeden Fall auch OKRs ein extrem, das ist genau euer Ding. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass wir hier zu zweit sitzen. Die Strategie gilt es natürlich auch nochmal zu vereinfachen. Was wir immer wieder sehen ist, wir kommen oft in Teams, wo extrem ausgebildete Leute sind, sind irgendwelche, die kommen von den Top-Beratungen, die kommen von den Top-Investmentbanken oder selbst von Top-Universitäten. Und was wir oft sehen, ist, dass die strategische Unterhaltung früh bremst oder früh zum Stocken kommt, weil wir dann weniger über die Strategie unserer Firma sprechen, sondern erstmal in so einen Austausch darüber kommen, ob dein Ansatz, die Strategie zu identifizieren oder zu definieren, besser oder schlechter sei als ein Ansatz. Weil mein Ansatz ist von der Top-Beratungsfirma geprägt, deiner ist von irgendeiner Top-Universität geprägt und wir haben eigentlich intern so ein Battle, wer ist der Schlauere von uns beiden? Und dann wundern wir uns, dass die Unterhaltung über das Thema der Strategie entweder unbefriedigend wird oder nie startet. Und da haben wir einen total pragmatischen Ansatz gewählt, in der Form, in der wir einfach sagen, lass uns doch mal Strategie runterbrechen auf 6 Kernfragen. Und diese 6 Kernfragen, wenn wir die beantworten, dann ist am Ende das Resultat eine herausragende Strategie. Gleichzeitig sind aber die 6 Kernfragen auch so eng und so klar, dass sie recht einfach für jeden annehmbar sind und auch jeden befähigt, mit dem Thema Strategie mitzudenken. Das heißt, Strategie ist für uns ein Prozess, wo wir versuchen, jeden zu integrieren rund um eine Einfachheit. Und wir haben eben 6 Fragen, die wir für uns identifiziert haben als die Basis für die Strategie. Und die erste ist, lass uns einfach mal feststellen, wie ticken wir? Wie sind wir eigentlich drauf? Was sind denn unsere Grundüberzeugungen? Die Amerikaner sprechen dort von dem Wort Core Values. Die zweite Frage ist, wofür stehen wir eigentlich? Was ist denn das, was uns ein Anliegen ist? Da sprechen die Amerikaner von dem englischen Wort Core Purpose. Das dritte ist, was können wir eigentlich außerordentlich gut? Was ist unsere Kernkompetenz? Das vierte ist, wir können nicht für jeden irgendwie die Welt lösen, sondern wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wer ist der Kernkunde? Für wen wollen wir etwas darstellen? Und es ist wichtig, dass wir frühzeitig da uns auf eine eher engere Zielgruppe fokussieren. Und das ist eine ganz wichtige und wesentliche Unternehmerentscheidung. Die kann ich nicht an Mitarbeiter delegieren. Ich als Unternehmer muss die Entscheidung fällen. Die fünfte Frage ist dann, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, wer mein Kernkunde ist, den ich verfolgen und beglücken will, was ist eigentlich auf Englisch das Brand Promise, auf Deutsch das prägnante Nutzenversprechen, welches aus Kundensicht überzeugend ist? Und dieses Nutzenversprechen, das muss ich kommunizieren. Und oft ist dieses Nutzenversprechen, dieses Brand Promise auch etwas, was ich vielleicht heute noch gar nicht kann. Aber wenn ich klar habe, was meine Zielgruppe ist und wenn ich klar habe, was dieses Nutzenversprechen ist, dann habe ich eine sehr klare Ausrichtung, woran ich eigentlich arbeiten muss. Dann weiß ich nämlich, okay, mit meinen Kernkompetenzen, die ich habe oder vielleicht noch aufbauen muss, ist jetzt daran angesetzt, im nächsten Quartal Schritte zu tun, um genau dieses Brand Promise, dieses Nutzenversprechen live zu kriegen. Und manchmal braucht man vielleicht 1 oder 2 Quartale, nur haben wir dann eine überzeugendere Ausgangslage als alles andere. Und schließlich ist das 6. Element ein Element, wo wir sagen, okay, angenommen, wir würden jetzt dieses Brand Promise haben, was wären dann ein kühnes, ein herausragendes, ein verwegenes Ziel 10 Jahre in die Zukunft? Und das bezeichnen wir als BHAG, Big Hairy Audacious Goal, das große, kühne, verwegene Ziel. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, solche Wörter wie Mission und Vision benutzen wir gar nicht. Und das liegt einfach auch daran, ich glaube, wir sind alle schon überfüttert mit diesen Wörtern. Und haben sie schon so oft gehört, dass wir sie gar nicht mehr ernst nehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Kennt das vielleicht jeder von euch auch, man fängt an, über so Mission, Vision zu sprechen und gerade im Deutschen haben wir keine klare Unterscheidung, was ist das eine und was ist das andere und wir verheddern uns erstmal 2 Stunden in der Definitionsklärung. Meinst du jetzt Vision oder Mission oder was auch immer? Deshalb sagen wir, hey, alle Wörter, die irgendwo ambivalent sind, lass uns die nicht mehr benutzen. Lass uns gucken, dass wir in eine einfache Sprache kommen. Weil skalieren ist im Grunde auch total einfach. Skalieren heißt eigentlich nichts weiter als es zu schaffen als Unternehmer, als Team, jeden Aspekt der Organisation zu versprachlichen, in Worte zu fassen. Weil skalieren heißt auch delegierungsfähig zu sein. Und alles das, was ich versprachlicht habe, in Worte gefasst habe, das kann ich dann delegieren Und ich selbst kann da wieder weiter was anderes machen.
Super, das müssen wir jetzt so ein bisschen aufdröseln und so in die einzelnen Baustellen nochmal hineingeben. Ich glaube, das gibt schon mal ein sehr gutes Gefühl, einen guten Überblick über diesen Werkzeugkasten, in welche Themen dann man hier jeweils einsteigen kann. Und für jede dieser 6 Dimensionen in dem Fall gibt es bei euch ja dann Übungen, Empfehlungen, viele Richtig. Praxisbeispiele. Ich glaube, was eure Inhalte immer ausmacht, sind eben viele Beispiele wirklich von anderen Unternehmen, Erfolgsgeschichten, nicht nur aus den USA, sondern wirklich weltweit, die genau mit diesen Methoden dann erfolgreich wurden. Ich würde gerne so 2 Gedanken aufgreifen. Das eine ist wirklich diese Einfachheit, wirklich sich Strategie entlang einem Set an Fragen, einer Art einfachem Canvas zu nähern, und finde total spannend, was du sagst, dass es muss praxisorientiert sein, es muss einfach sein, und das ist das, was wir auch immer wieder erleben, ist, dass es scheitern dann daran, diesen Dialog kontinuierlich weiterzuführen. Ja, das heißt, erstens ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was ist eigentlich Strategie, aufgrund von diesen sehr sinnvollen Fragen, die jeder mit gesundem Menschenverstand dann, glaube ich, als sinnvoll erachtet. Und zweitens, das dann wirklich auch als einen gelebten Prozess, einen kontinuierlichen Prozess zu sehen. Ich glaube, das sind so die 2 Dimensionen, die ich besonders spannend finde.
Super.
Beides genau. Ist nicht unbedingt definiert in vielen Unternehmen, die wir treffen.
Richtig. Und was mir total gut gefällt, ist, dass du auf diesen Punkt hingewiesen hast, dass Strategie eigentlich als Prozess zu verstehen ist. Und würde da gerne kurz einhaken, weil mir das auch persönlich ganz am Herzen liegt. Viele von uns kennen Strategieplanungsprozesse, Strategic Planning, wie die Amerikaner sagen, als total kontextorientierte Prozesse, die mühsam sind, und dann am Ende haben wir endlich unseren blöden Businessplan fertig, sind heilfroh, dass das Ding endlich im Kasten ist, versuchen ihn auszurollen, nur niemand liest ihn. Zweitens, niemand liest ihn auch deshalb, weil die meisten unserer Kollegen wissen, in dem Augenblick, wenn wir das Ding schon fertig haben, ist es eigentlich schon überholt und die Realität ist anders. Und ich glaube, viele kennen von uns diesen sehr frustrierenden Kontext, und ist einer der Gründe, warum auch viele strategische Planung auch ablehnen. Und für mich ist wichtig, dass wir Strategie oder strategische Planung aufteilen in 2 Disziplinen. Das eine ist die Disziplin Strategic Thinking. Wir denken über Strategie nach. Und Strategic Thinking heißt, wir beschäftigen uns regelmäßig mit dem Beantworten dieser 6 Fragen. Weil jedes Quartal können wir neue Erkenntnisse bekommen, und die müssen eingefügt werden in neue Taten, die letztendlich dann in einen Execution Planning Prozess, sprich in die Planung der nächsten OKRs, Prioritäten und so weiter, hineinfallen. Wenn wir es mehr und mehr schaffen, dass wir alle die klare und die gleiche Definition von den einzelnen Bausteinen miteinander teilen, wie wir Strategie denken, sprich, was ist denn für uns ein Core Customer, was ist denn für uns ein Brand Promise. Wenn wir die Definition klar haben, ist es total einfach, wenn wir eine neue Erkenntnis bekommen, zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind mit dem Kunden unterwegs, merken, dass sich da was verändert hat, dass wir ein weiteres Brand Promise haben. In der alten Welt wäre das jetzt ein total schwieriges Unterfangen gewesen, hätten wir uns gedacht, oh nee, hey, oh Mensch, brauchst du das echt wirklich? Johannes, müssen wir wirklich einen neuen strategischen Plan aufbauen? Das war doch so schön, ich war so froh, dass wir den endlich fertig gehabt haben. Und davon müssen wir wegkommen. Wenn wir Strategie als Prozess definieren, haben wir jetzt einfach einen neuen Datensatz. Das heißt, wir gehen auf unseren Growth Canvas, das, was vormals, oder das, was im Buch Rockefeller Habits mit, oder Scaling Up mit One-Page Strategic Plan bezeichnet wird. Wir gehen auf diesen Growth Canvas, setzen einfach 1 oder 2 Argumente aus in der Spalte Brand Promise und überlegen dann, hat das Auswirkungen auf das 3-Jahres-Ziel? Vielleicht ändert es was, vielleicht ändert man nichts. Hat das Auswirkungen aufs 1-Jahres-Ziel? Hat es Auswirkungen auf das 1-Quartals-Ziel? Und dann machen wir einfach die Änderungen. Aber es ist jetzt kein Big Business. Und um in einer heutigen Welt permanent auch die besten Entscheidungen zu fällen, ist es auch wichtig, dass wir das Wort Strategie als einen agilen Prozess verstehen. Und deshalb ist für mich auch der Growth Canvas ein agiles Instrument, welches letztendlich agil skaliert. Wo wir agil, modern, eher in einem Prozess Strategie denken und nicht kontextorientiert, wo wir heilfroh sind, dass wir endlich mal was hingekriegt haben.
Ja, zum einen ist das Tolle an eurer Arbeit, meiner Meinung nach, ohne diese Buzzwords, ja, ohne diese Trendbegriffe wie Agilität. Das Framework gibt es schon eine ganze Weile, ja, und es entwickelt sich natürlich weiter, aber trotzdem, es gibt eine gewisse Zeitlosigkeit und trotzdem ist es aber die agile Organisation, diese Themen, mit denen sich gerade viele Unternehmen beschäftigen, liegt in diesem Werkzeug mit inne, ja, und ich glaube, diese Frage, wem gehört eigentlich Strategie, ja, da bietet sich euer Framework sehr an, das aus den Führungskreisen heraus auch in erweiterte Führungsteams zu bringen. Ja. Wir geben das Buch, wir empfehlen das Buch inzwischen auch vielen unserer Coaches und Program Leads, die dann WorkPath beim Kunden einführen, weil wir eben sagen, in einer Welt und in Marktumgebungen, der Veränderungen und auch vor allem veränderte Kundenbedürfnisse sich immer schneller, immer drastischer verändern, kann zum einen Strategie immer weniger Wirkung haben, ja, das heißt, eine 3-Jahres-Strategie hat immer weniger Effekt, aber umso wichtiger wird, genau wie du sagst, ein ständiges strategisches Denken und gleichzeitig dann eben, wo findet dieses Denken statt? Auch das, glaube ich, merken ganz viele Unternehmen und das ist ja dann genau, wo unsere Mission sehr aligned ist, was wir mit WorkPath als strategischen Betriebssystem in Unternehmen versuchen zu bringen. Dieses Denken muss in allen Teams stattfinden. Ja, deswegen sagen wir, das Scale-Up-Buch, die Welt mag sich auf Scale-Ups wirklich konzentrieren. Das funktioniert aber genauso auch in Organisationseinheiten mit einigen 100 Mitarbeitern in großen Unternehmen oder auch vielleicht mit einem kleineren Team sogar, einem großen Mittelständler, in einem Konzern, weil es sind Kernfragen, die ein Team heutzutage im besten Fall für sich beantworten können muss. Ja, also wenn wir von einer agilen Netzwerkorganisation als Zielbild sprechen, wenn wir davon sprechen, wir brauchen autonomere Teams, wenn wir davon sprechen, Teams müssen lernen, müssen diese Fähigkeiten zu entwickeln, sich selbst um Kundenbedürfnisse herum zu organisieren, crossfunktional abzustimmen, zu wissen, für was sie stehen, was ihr Wertbeitrag ist, zu wissen, welche Ressourcen sie brauchen, dann schaffen diese Werkzeuge, die du hier beschreibst, mit denen ihr euch beschäftigt, ja, ein Grundmaß an Befähigung, eine Grundvoraussetzung, dass die agile Netzwerkorganisation, egal wie man das dann nennen möchte, das Spotify-Modell oder Holacracy, die Essenz ist ja immer eine sehr ähnliche, schaffen die Grundfähigkeiten, das Grundwerkzeug dafür. Das finde ich das Tolle. Aber mit einer ganz zeitlosen und pragmatischen Sprache, ohne eben diesen Trendbegriffen und unbedingt hinterherlaufen zu müssen.
Ja, absolut. Und wenn du so sprichst, kommt mir auch gleich nochmal meine Einführung am Anfang in den Kopf, nämlich der Meeting-Rhythmus. Mein Meeting-Rhythmus, ich habe heute Morgen nur den, oder heute vorhin, als du mich fragtest, hatte ich ja nur den wöchentlichen Meeting-Rhythmus dargestellt. Es gibt ja dazu noch ein Regelmeeting jeden Monat und jedes Quartal. Weil strategisches Denken ist etwas, was wir bei uns in der Firma fortwährend machen. Wann? Natürlich immer einmal im Monat bei unserem Strategic Monthly. Und eins der Hauptprobleme, die meisten Organisationen haben, ist, dass die strategischen Meetings oder operativen Meetings manchmal vermischt sind. Und da haben wir dann solche Sachen wie, dass wir erstmal darüber sprechen, hey, wie machen wir die Preisliste? Als nächstes sprechen wir darüber, wollen wir nach Frankreich oder nach Spanien expandieren? Und als drittes gibt es veganes Essen bei der Weihnachtsfeier. Also das heißt, ein Konglomerat an unterschiedlichsten Themenbereichen, wo wir unser Gehirn überhaupt nicht drauf einstellen können. Und deshalb ist die Rhythmik so wichtig. Und Strategic Thinking wird gelebt, indem ich Zeiten dafür investiere, an dem wir uns regelmäßig mit diesen 6 Fragen beschäftigen. Und das machen wir bei uns im Monthly einmal im Monat einen ganzen Tag und einmal im Quartal auch einen Tag und einmal im Jahr, wenn wir in die Jahresplanung gehen, 2 Tage.
Super. Ja, ich glaube, für alle, die diese Themen interessieren, wir haben verschiedene Artikel dazu auch bei uns im WorkPath Magazin, wenn es eben darum geht, Meeting-Rhythmus, nicht nur, welche Fragen stellen wir uns, was für Frameworks könnten wir uns geben, um das gut vorzubereiten, sondern auch, wie können wir das abbilden und dann in einer skalierten Organisation entsprechend untereinander abstimmen, über Team- und Organisationsgrenzen hinweg auch ein ständiges Alignment herzustellen. Bevor wir gegen Ende des Gesprächs jetzt dann nochmal so ein paar abschließende Fragen stellen und vielleicht so ein bisschen herauszoomen nochmal. Lass uns doch nochmal 1-2 dieser Werkzeuge aufgreifen, die man dann konkret ja auch so, wenn man das googelt, auf eurer Webseite findet. Ihr bietet auf der Webseite viele Templates, die man kostenlos herunterladen kann und wäre mir ein Anliegen, dass wir jetzt nochmal den Zuhörern einen möglichst einfachen Einstieg bieten, damit sie wissen, wonach kann man suchen und dann aber auch, wie funktioniert das, wie wenn ich mir so ein One-Pager, euer Growth Canvas herunterlade, wie kann ich am besten damit arbeiten? Ja, ich habe 2 Beispiele, fände ich jetzt am spannendsten, mit denen wir wir tatsächlich auch arbeiten und die wir auch bei unseren Kunden immer wieder empfehlen. Das eine wäre das Growth Canvas. Das heißt, welche Felder sind hier? Du hast sie vorhin gerade schon genannt, aber wie empfiehlst du, wie sollte sich ein Team und ein Führungsteam dann auch innerhalb dieses Growth Canvas kontinuierlich, ja, im Sinne von Strategic Thinking, damit beschäftigen? Was empfiehlst du für einen Rhythmus? Was empfiehlst du für ein Setup? Und dann zum Abschluss könnten wir nochmal kurz auf die Rockefeller Habits kommen. Du hast es vorhin schon angesprochen, an dieser Schnittstelle von Strategie zu Execution. Wie kann man diese Habits einsetzen? Wie kann man mit denen Quartal für Quartal daran arbeiten, dass, wie es manche ja nennen, die Operational Excellence auch kontinuierlich sich entwickelt und hier wirklich Verantwortlichkeiten definiert werden, nicht nur im System zu arbeiten, sondern wirklich auch am System zu arbeiten. Fangen wir vielleicht an beim Growth Canvas. Also du hast die Punkte, vielleicht können wir sie nochmal kurz wiederholen. Aber ich würde nochmal gerne so ins Operative gebracht. Wie empfehlt ihr Teams, wie unterstützt ihr Teams, dass sie mit diesem Growth Canvas dann arbeiten?
Okay. Vielleicht kurz einfach als Erläuterung. Der Growth Canvas ist sowas wie eine A1-Seite quer. Da sind links 3 Spalten und rechts 3 Spalten. Links in den Spalten sind all die Elemente rund um das Thema Strategic Thinking, also unsere Kernfragen, dargestellt. Und rechts sind die umsetzungsrelevanten Themen dargestellt, sprich, was wollen wir in 3 Jahren konkret erreicht haben, was wollen wir in einem Jahr konkret gemacht haben und in einem Quartal. Das heißt, das Quartal, die ganz rechteste Spalte, leitet sich eigentlich sukzessive aus der linkesten Spalte, wo es darum geht, die Kultur, das Why der Organisation zu klären, in die Mitte, wo es um das How geht, sprich, wie machen wir das eigentlich, und dann in das What, sprich, was machen wir jetzt konkret. Das ist sozusagen der Growth Canvas. Und grundsätzlich ist für uns der Growth Canvas eher als Kreuzworträtsel zu betrachten. Wesentlich ist nicht, dass man das Ding von links nach rechts durcharbeitet, sondern dass die Teams sich erstmal mit den Themen beschäftigen, die aktuell gerade virulent sind, die irgendwo schnell rauskommen. Und Ziel ist es hier, erst einmal die Themen zusammenzufassen, die Themen zu klären, die schon klar im Team sind, damit wir dann eine Einigkeit herbeiführen. Wenn wir wissen, wo wir Einigkeit haben, dann wissen wir, an den Themen brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. Und dann gehen wir auch sukzessive in die anderen Themen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Grundsätzlich würde ich empfehlen, fangt als erstes mal an mit dem Klären des Whys, sprich, was sind eure Core Values, wie tickt ihr und was ist euer großes, verwegenes, kühnes Ziel? Stellt euch das so vor, als ob dieses große, verwegene, kühne Ziel der Gipfel eines Mount Everest ist, welches ihr in 10 Jahren erreichen möchtet. Wenn wir gemeinsam klar haben, was eigentlich der Gipfel ist, den wir erreichen wollen in 10 Jahren. Wichtig ist, wir wollen vom Gipfel in 10 Jahren sprechen, nicht 5 Jahre. Weil was wir immer wieder sehen ist, wenn wir uns mit einem Zielhorizont 5 Jahren beschäftigen, dann haben wir ruckzuck eine riesige Diskussion am Hals, wo es darum geht, abzuklären und miteinander zu diskutieren, ob die Planungsprämissen auf einer 5-Jahres-Ebene zu hoch, zu klein, zu dies, zu jenes sind. Auf einer 10-Jahres-Ebene ist eigentlich alles möglich. Da können auch abgefahrene Sachen sein. Und darum geht es ja auch. Wir wollen ja auch agil denken. Wir brauchen irgendwie einen Lichtturm. Und wenn wir uns geeinigt haben, wo wollen wir denn in 10 Jahren sein? Was macht uns an? Was ist etwas, was uns anfuchst, was unsere Leidenschaftlichkeit weckt? Dann machen wir nichts weiter, als einfach mal zu überlegen, um dorthin zu wochen, um dorthin zu kommen, um das zu erreichen. Was sind denn die wichtigsten Themen, die wir in den nächsten 90 Tagen angehen sollen? Und wenn wir immer wieder klar haben, wo wollen wir hin und was machen wir konkret in den nächsten 90 Tagen, in den nächsten 13 Wochen, in diesem Zeitraum, der echt absehbar ist, dann ist eigentlich jedes Team auf dem besten Wege.
Das heißt, verschiedene Flughöhen an richtungsgebenden Informationen, an wo wollen wir hin. Und typischerweise Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, iterieren hier dann monatlich oder quartalsweise entlang dieser Felder, je nachdem, wo sie den Handlungsbedarf sehen. Und natürlich, je weiter man hier am rechten Rand in dem Canvas steht, desto wichtiger ist das regelmäßige Iterieren, wenn wir jetzt von den 90-Tages-Zielen, von den OKRs sprechen und das Ganze dann so in ein strategisches Framework einbetten wollen.
Genau. Wenn wir alle 90 Tage klar haben, die wichtigsten Schritte zu machen Richtung großes Ziel, dann fahren wir eigentlich immer, dann sind wir im guten Flow. Das zweite Produkt, für das wir sehr bekannt sind, oder das zweite Toolset, für das wir sehr bekannt sind, neben dem Growth Canvas, ist die Rockefeller Habits Checkliste. Und ich habe es vorhin schon angestimmt. Vern Harnish hat die abgeleitet aus der Analyse der Art und Weise, wie John D. Rockefeller letztendlich sein Unternehmen gegründet hat und geführt hat. Eben, wie gesagt, 80.000 Menschen weltweit unterwegs oder in Nordamerika plus teilweise in Südamerika und das Ganze organisiert ohne irgendwelche technische Hilfe. Nebenbei, Rockefeller im Vergleich mit heutigen Wertständen wäre 4-mal größer als der weltweit reichste Mensch aktuell. Das heißt, es waren unvorstellbare Dimensionen, die der Kerl aufgebaut hat. Und wir betrachten nicht Rockefeller für seinen Ultraliberalismus, weil ich glaube, als Mensch war er jetzt nicht gerade der sympathischste aller Sympathen. Ich würde, glaube ich, ja, also ist, glaube ich, eher ein Unsympath gewesen. Aber wir wollen trotzdem auf den Aspekt eingehen, wie hat denn der das geschafft? Und da hat Vern eben diese Checkliste entwickelt mit 10 Handlungsmaximen und Handlungsprinzipien, die John D. Rockefeller jeden Tag, jede Woche, jeden Monat angewendet hat auf sein Team und auf seine Organisation. Jetzt ist es so, viele, die zum ersten Mal die Rockefeller Habits Checkliste ausfüllen, haben vielleicht selbst ein recht gutes Unternehmen, wer es gut dasteht, schaffen es aber nicht, irgendwo 1 oder 2 oder 3 Punkte abzuhaken und denken sich, ey, was ist denn das? Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ihr könnt ein tolles Unternehmen haben und könnt nicht mal 1 der Boxen abtackern oder abhaken. Nur jede Box ist eigentlich Geld, was ihr auf dem Tisch liegen lasst. Und jede Box, die ihr abhaken könnt, ist zusätzliche Rendite, zusätzliche Erfolgsquellen, zusätzliche Datenpunkte, die ihr für euch permanent akquiriert, um eine bessere Strategie, um eine nachhaltigere Strategie aufzubauen, um die Mitarbeiter besser ins Boot zu holen, um einen letztendlich auch so schnell wie möglich einen Best Place to Work Preis zu bekommen, weil es nicht nur darum geht, große Ziele schnell zu bekommen, sondern es geht auch darum, die Mitarbeiter in einer gesunden Art und Weise mitzubringen. Es geht nicht darum, die Leute einfach nur auszulaugen. Nee, wir brauchen eine Organisation, die in sich stimmig ist. Und deshalb jetzt Richtung Abschluss des Gesprächs. Du hast heute Morgen ganz am Anfang nochmal darauf angesprochen, du hast von diesen 4 Dimensionen gesprochen, die wir beleuchten. People, Strategy, Execution und Cash. Für uns ist das eigentlich ein Schwungrad, welches wir irgendwie in Schwung bringen müssen, weil irgendwann verstärkt sich es selbst, die Schwungrichtung. Und es fängt irgendwo an, entweder bei People oder bei Strategy, und es geht darum, erstmal die richtigen Leute zusammenzufinden, mit den richtigen Leuten irgendwo gute Ideen zu haben, weil die richtigen Leute führen zu einer guten Strategie, die geteilt wird, die letztendlich effektiv ist. Wenn ich eine gute Strategie habe und richtige Leute, bringt das uns zu einer guten Umsetzung, zu einer starken Execution, die wiederum zu guten Cashflow führt. Und wenn ich einen guten Cashflow habe, kann ich dann wiederum auch gute People wieder einstellen. Und dieses Schwungrad gilt es aufzubauen. Und wo ihr an dem Schwungrad anfängt, ob das bei People, Strategy, Execution oder Cash ist, ist eigentlich gar nicht wichtig. Hauptsache, irgendwann fangt ihr an. Oder ich selber auch. Und ich bin ja genauso in dem Schwungrad drin und nutze genauso die Tools, mal weniger, mal mehr. Und dann immer wieder hoffe ich, eine Abkürzung zu bekommen, doch nicht diesen mühsamen Prozess anzugehen oder diesen vermeintlichen strategische Frage doch lösen zu müssen, weil es vielleicht cooler ist, doch lieber mit irgendwelchen Kunden zu sprechen. Und da geht es mir genauso wie allen anderen auch.
Super, ich glaube, zum Kernthema des Gesprächs ist das ein super Abschluss. Wie gesagt, ganz herzliche Empfehlung allen Zuhörern, sich das auch nochmal anzuschauen. Das findet man online, diese Rockefeller-Checkliste. Was wir hier besonders spannend finden, ist dieses systemische Denken wirklich, wie diese 4 Dimensionen, die Nikolai gerade hier beschreibt, zusammenspielen. Aber eben auch vor allem eine Checkliste an Verhaltensweisen, die Erfolg in der Zukunft und in der Gegenwart wahrscheinlicher machen, operationalisierbar in die Teams zu geben. Ja, ich glaube, das ist was wir sehen, wenn wir von strategischer Steuerung eines Unternehmens sprechen, wenn wir mit WorkPath Kunden kennenlernen, Unternehmen kennenlernen. Ganz oft denken Führungsteams, strategische Steuerung, das ist der Inhalt der Ziele, das ist die Strategie, wie wir sie definieren, wie wir dann vielleicht bis auf Task-Ebene dann auch schauen, ob Projekte funktionieren. Es ist immer sehr kurzfristig und oft auch mit den Spätindikatoren aus dem Rückspiegel geschaut, sozusagen kontrolliert. Genau. Diese Idee, eben wie vorhin schon gesagt, mehr am System zu arbeiten und nicht mehr so sehr im System, weil das System sich immer schneller, immer dezentraler verändern muss, weil der Markt sich immer schneller verändern muss. Das heißt, eher Verhaltensweisen und Systemindikatoren anzuschauen, wie muss sich die Organisation, wie muss sich das Team vielleicht auch jeweils verändern, damit sie besser Wert schaffen können für den Kunden, ist, glaube ich, eine ganz eigene Dimension, wie man über Execution und über Strategy nachdenken kann. Wie gesagt, wichtiges Thema bei uns in den WorkPath Analytics, wie können wir Organisationen kontinuierlich strategieorientiert entwickeln, und ohne diese Begriffe ein einziges Mal verwendet zu haben, ich glaube, hier sind wir wirklich bei einem Kernset an Werkzeugen, an Fragestellungen für die agile Netzwerkorganisation. Ja, ganz, ganz warme
Empfehlung. Absolut. Und ich habe das vorhin auch nur latent angesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen ein übernutztes Wort zurzeit, nur für mich ist dieses Framework mit den vier Handlungsbereichen People, Strategy, Execution und Cash eigentlich auch der einzige holistische Ansatz, der mir persönlich bekannt ist, aktuell im Markt.
Verstanden. Wie gesagt, das Buch packen wir in die Informationen zur Folge. Vielleicht können wir auch noch ein, zwei Links zu den entsprechenden Templates und Werkzeugen hineinlegen, über die wir heute gesprochen haben. Dann zum Abschluss nochmal kurz drei Fragen. Frage 1. Wir wollen ja immer auch ein bisschen Inspiration bieten, ja, vielleicht nochmal für diejenigen, die nochmal weiter recherchieren wollen und nochmal mehr vielleicht auch darüber erfahren wollen, was dich als Menschen antreibt, wie du so drauf bist. Deswegen Frage 1, wenn du eine Führungskraft aus der Vergangenheit oder heute zum Abendessen einladen könntest, wen würdest du da einladen und warum? Rockefeller ist es ja vielleicht eher nicht, wie es jetzt gerade schon anklang.
Nee, also im Moment ist es ein Kerl, der heißt Jacko Willink. Das ist eng verbunden mit meiner Buchempfehlung Extreme Ownership. Und Jacko Willink ist ein Navy SEAL, der sich sehr stark mit dem Aufbau und der Transformation und letztendlich Agilisierung der Navy SEALs beschäftigt hat. Und Hintergrund ist da, die Navy SEALs waren bisher ein extrem hierarchisch organisierter Laden. Hatten die Problematik, dass sie plötzlich einen Feind gegenüber hatten, der mega agil ist. Wenn da irgendwo ein Al-Qaida irgendwie endlich nach dem Motto identifiziert wurde und ausgemerzt wurde, kamen zwei, drei andere sofort nach aus dem System. Das heißt, es ist mega agil. Und Jacko Willink beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema, wie kann eine Organisation möglichst schnell übergeführt werden, wenn der Markt, wenn das Umfeld agil ist. Und was sind eigentlich die Handlungsprinzipien, die ich bei jedem Einzelnen implementieren muss, bei jedem Einzelnen im Team, damit diese Transformation möglichst schnell funktioniert. Und da sind zwei Kernsätze, die mir sehr gut gefallen ist. Der eine Kernsatz ist, eine echte Führungskraft muss permanent immer versuchen, die Urheberschaft, die Ownership über alles in ihrem Umfeld zu suchen. Das heißt, egal was uns widerfährt, jede schlechte Neuigkeit, jede gute Neuigkeit, ich muss immer schauen, dass ich da davon ausgehe, dass irgendein Anteil in mir Teil dieser Realität produziert hat. Und der zweite Kernsatz ist, der Satz immer wieder sich vor Augen zu führen, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Führungskräfte. Das ist für mich eins der wichtigsten Mantren. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Führungskräfte. Dieser Satz muss nicht richtig oder falsch sein. Unterm Strich ist es vollkommen egal, ob dieser Satz richtig oder falsch ist. Elementar ist, egal in welcher Situation ich mich befinde, wenn ich diesen Satz denke, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gehirn eine Handlungsalternative findet, wieder Owner über die Situation zu werden und letztendlich einen guten Schritt zu finden, weil ich ihn unternehmen kann. Der Preis ist natürlich oft, dass ich hinschauen muss in die Wunde, wo habe ich eigentlich diese unangenehme Situation mit verursacht. aber das ist immer das Gold. Und deshalb bin ich ein ganz großer Freund von diesem Buch Extreme Ownership von Jacko Willink.
Damit hast du schon zwei Fragen im Prinzip beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Also Extreme Ownership, die Buchempfehlung. Das wäre die nächste Frage gewesen. Dann die letzte Frage von diesen drei Fragen, die wir zum Abschluss stellen. Gibt es einen besonders hilfreichen Ratschlag, einen Advice, den du von einem Kollegen, Mentor, vielleicht auch mal einem Chef bekommen hast, wo du sagst, das ist mir wirklich geblieben? Vielleicht ähnlich wie die beiden Sätze, die du jetzt gerade aus dem Buch zitiert hast.
Ja, ein Advice, den ich teilen kann, der ist auch eng mit meiner eigenen Biografie verbunden. Als ich das erste Buch Rockefeller Habits mit Vern Harnisch rausgegeben habe, hatte ich danach nochmal eine andere Firma gegründet und im IT-Kontext und habe letztendlich viele meiner eigenen Prinzipien und Maximen, die ich in Rockefeller Habits mit publiziert habe, ignoriert. Ich war auf der Suche nach dem Shortcut. Ich dachte, hey, ich habe doch gerade ein Buch geschrieben, jetzt bin ich der Megastar und jetzt geht doch alles von alleine. Und das war letztendlich einer der größten Fehler. Das heißt, meine eigene Hybris ist dazwischen gekommen und viele der Prinzipien haben wir missbraucht, missachtet und ich hatte einfach einen Haufen Ärger und einen Haufen Schwierigkeiten beim Aufbau der Firma.
Super, Nikolai, dann das ist doch ein schöner, ehrlicher Schlusssatz. Vielen Dank für die Offenheit. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, heute haben wir, glaube ich, besonders viele Links und nochmal weitere Quellen, die wir den Zuhörern hier dann noch mit auf die Reise geben können. Du beschäftigst dich nicht nur mit dem Thema Strategie und Execution, mindestens das Thema People. Würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht in einem weiteren Gespräch irgendwann in der Zukunft darüber sprechen können. Für heute Dankeschön und eine gute Woche euch allen noch.
Vielen Dank.
Danke dir. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank nochmal an Nikolai Ladani. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns und es waren ein paar interessante Gedanken dabei. Die nächste Ausgabe des Superkinetics Podcasts gibt es wie immer in 2 Wochen. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich auf euer Feedback in der Community unter workpath.com/community oder einfach mit einer E-Mail an podcast@workpath.com. Bis in 2 Wochen.